Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder auch mit Bord dienen darf. Genau, wir machen weiter mit dem Buch Esther. Und bevor wir starten, möchte ich ganz gerne nochmal beten und den Abend einfach auch in die Hände Gottes legen. Danke, großer Gott, dass wir heute Abend wieder hier sein dürfen und dass es heute Abend um dich geht. Und du siehst unsere Herzen, die vielleicht recht aufgewühlt sind. Du siehst ja, die Dinge, die uns beschäftigen, bring du uns zur Ruhe und lass dein Wort wirken. Gib mir die richtigen Worte zu deiner Ehre. Amen. Steff hat letztes Mal schon den Anfang gemacht. Wir befinden uns im Buch Esther und er hat auch schon gesagt, wir haben diese Überschrift für das ganze Buch, der unsichtbare Gast. Und wer Esther schon mal gelesen hat, der wird merken, dass da ja, dieser unsichtbare Gast einfach da ist und heute wird es auch wieder etwas um ihn gehen. Und zu Beginn habe ich erstmal eine Aufgabe für euch. Und zwar gebe ich hier mal die Zettel durch. Jeder nimmt sich einen Zettel und verteilt einfach die restlichen. Müssten genügend sein. Und da vorne sind Stifte. Jeder nimmt sich einfach einen Stift. Oder gebt es mal bitte durch. Einfach jeder braucht nur einen Zettel. Und ein Stift. Und dann habe ich eine Aufgabe für euch. So perfekt, die Zettel sind durch, die Stifte hinterher. Ich habe eine Aufgabe für euch. Und zwar bitte ich euch, schreibt mal auf den Zettel, wo ihr euch in 10 Jahren seht. Schreibt mal 3 Punkte auf. Schreibt mal 3 Punkte auf, was du hoffst, in 10 Jahren zu sein, wo du sein könntest, was du dir wünschst. 10 Dinge, wo du dich, 3 Dinge, wo du dich in 10 Jahren siehst. Und ich gebe euch einfach mal so 3, 4 Minuten. Nehmt euch mal die Zeit und überlegt euch, wo ihr euch in 10 Jahren seht. Okay, also ich denke, dass die meisten fertig sind und den einen oder anderen Punkt aufgeschrieben haben. Ich würde einfach mal weitermachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei einigen vielleicht auf dem Zettel steht, ich wünsche mir, in 10 Jahren verheiratet zu sein, einen tollen Partner zu haben, mehrere Kinder zu haben, vielleicht ein Haus, großen Garten, tolles, tolles Auto. Bei einem anderen steht vielleicht drauf, so, hey, ich würde mir wünschen, dass ich mein Studium habe und dann einfach in dem Bereich arbeite, dass ich später einen tollen Job habe, einfach Geld verdiene. Beim nächsten steht vielleicht drauf, hey, ich würde so gerne die Welt sehen, ich würde reisen gehen, ich will viel sehen. Und so hat der andere vielleicht sonst irgend ja, was aufgeschrieben, was ihnen einfach am Herzen liegt. Und jetzt bitte ich euch, dieses Blatt zu nehmen. Nehmt das Blatt mal in die Hand und dann zerreißt es. Einfach zerreißen. Okay. Vielleicht denkst du dir so, hey, was soll das denn? Ich schreibe erst auf, wo ich mich in 10 Jahren sehe und dann zerreiße ich es. Ich will eine Sache so verdeutlichen, und zwar, das, was ihr aufgeschrieben habt, das waren eure Wünsche, eure Ziele, das war dein Plan. Dein Plan, wo du vielleicht in 10 Jahren stehen könntest. Aber mein Thema heute heißt, sieht man das? Gottes Plan für dein Leben. Nicht dein Plan, sondern Gottes Plan für dein Leben. Der könnte anders aussehen. Und wir befinden uns in Esther und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Esther, also nicht diese Esther, sondern die Esther aus der Bibel, auch Pläne für ihr Leben hatte. Dass sie besondere Pläne hatte, aber ich glaube, der Plan, Königin zu werden und eine der mächtigsten Frauen zur damaligen Zeit zu sein, ich glaube, den Plan hatte sie nicht. Den hatte sie ganz bestimmt nicht, aber es gab jemanden, der hatte den Plan für ihr Leben, und zwar Gott. Gott hatte den Plan, dass Esther Königin wird. Und wir befinden uns im Buch Esther und wir haben jetzt auch schon im letzten Thema einiges gehört. Aber wer ist diese Esther überhaupt? Ich habe versucht, dieses Thema in 4 Punkte zu unterteilen. Und mein erster Punkt heißt, Esthers Weg zur Königin, wer sind Esther und Mordechai? Tatsächlich steht über die beiden recht wenig geschrieben. Das erste Mal lesen wir im 2. Kapitel von ihnen. Und wenn ihr die Bibel habt, dann schlagt mir gerne Esther auf, Kapitel 2, Verse 5 bis 7. Hier hören wir das erste Mal von Mordechai und von Esther. Ich lese mal vor, Kapitel 2, Vers 5. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simais, des Sohnes des Kis, welcher ein Benjaminiter war, der von Jerusalem weggeführt worden war mit den Gefangenen, die mit Jechonja, dem König von Juda, hinweggeführt worden waren, die Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Und dieser war Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Einige Informationen, nicht besonders viele, aber wir bekommen hier mal so einen Einblick, wer diese beiden Personen sind. Zuallererst wird uns Mordechai vorgestellt, der vom Stamm der Benjaminiter kommt. Steff hat uns letztes Mal einen relativ guten Einblick gegeben, wie das Ganze damals passiert ist, auch mit dem Südreich Israels. Dieses Südreich Israels wird durch König Nebukadnezar weggeführt nach Babylonien. Kurze Zeit darauf, oder was heißt kurze Zeit darauf, aber danach wird dieses Volk durch den König Xerxes nach Persien gebracht. Also eine Supermacht löst die andere Supermacht ab und jetzt sind sie eben dort, wo sie sind, in Persien. Mordechai ist außerdem Esthers Cousin und hat sie als seine Tochter aufgenommen, weil Esthers Eltern gestorben sind. Esther selbst wird höchstwahrscheinlich sehr jung gewesen sein, weil als der König eine neue Königin sucht, dann sucht er Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt. Esthers hebräischer Name ist übrigens Hadassah, kommt je nach Übersetzung auch mal vor, also nicht wundern, je nach Übersetzung steht auch Hadassah. Und ihr persischer Name ist Esther und hebräischer Name ist Hadassah. Mordechai und seine Cousine Esther sind eigentlich zwei ganz einfache Menschen. Nichts Besonderes. Ganz einfach. Die stechen nicht besonders heraus, sie sind nicht außergewöhnlich. Und tatsächlich sind sie sogar noch Fremdlinge in diesem Land. Eigentlich keine besonderen Leute. Aber interessant ist, mit diesen beiden Personen hat Gott einen Plan und er schreibt Geschichte mit Mordechai und Esther. Eine ganz besondere Geschichte. Und so kommen wir auch zum zweiten Punkt. Esthers Weg zur Königin, die Ausgangssituation. Wir wissen bereits, auch von letztem Thema, Steff hat das so ein bisschen angeschnitten, dass der König Xerxes seine Königin Vasti abgesetzt hat, weil sie sich ihm gegenüber schuldig gemacht hat. Während der König noch gefeiert hat, hat er gesagt, die Königin soll zu mir kommen und sie weigert sich. Und als Reaktion darauf tut der König Xerxes und seine Berater einfach beschließen, Königin Vasti muss weg. Die wird abgesägt und eine neue Königin wird gesucht. Und so werden also für den König Xerxes Mädchen gesucht, Jungfrauen von schöner Gestalt, und zwar aus allen Provinzen, in denen er geherrscht hatte. Kapitel 1, Vers 1 sagt uns, dass er über 127 Provinzen geherrscht hat. Das heißt, da kommen aus über 127 Provinzen Frauen, Hunderte, Tausende, die vor dem König stehen. Und mittendrin ist Esther. Und ich denke, hier wird schon klar, dass es keine Miss Persien-Show wird, wo sich die Frauen aufbrezeln. irgendwelche coolen Sätze überlegen, um den König irgendwie zu beeindrucken und die Schönste und Klügste gewinnt. Das ist alles andere als so eine tolle Show. Esthers Leben verändert sich von einem auf den anderen Tag. Es kommen Beamte des Königs und sie nehmen sie mit. Wird einfach von zu Hause weggerissen. Esther wird nicht gefragt, so, hey Esther, du der König, der sucht neue Königin, willst du vielleicht mitkommen? So, nein, völlig egal. Die Beamte kommen sie und holen sie. Sie wird aus ihrem Umfeld gerissen, dann kommt sie in ein Frauenhaus in der Burg Susa. Da wird sie schön gemacht, hergerichtet für den Typen, den sie gar nicht kennt, von dem sie vielleicht schon einiges gehört hat. Das ist der König. Grausamer Typ. Und vor dem werde ich bald stehen. Für den werde ich vorbereitet. Und er wird mich anstarren. Total unangenehme Situation. Und egal, ob sie das will oder nicht, ob sie es toll findet oder nicht, der König entscheidet. Ganz einfach. Und ehrlich gesagt sind das nicht so die besten Aussichten, oder? Ich glaub, so hat sich Esther ihr Leben nicht vorgestellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Esthers Pläne, ihre eigenen Wünsche genau hier am Zerplatzen sind. Einmal so eine Luftblase, bang, weg. Kannst vergessen, was du wolltest. Und ich glaube, das Leben als Königin war ganz besonders. Es war nicht unangenehm. Du hattest Reichtum ohne Ende, Luxus. Wo du nur hinschaust, Stefan hat letztes Mal erklärt, wie es in dem Palast aussah, mega schön. Es fehlt dir an gar nichts. Du hast alles, was du willst. Und doch, wenn wir lesen, wie dieses Verhältnis zwischen König und Königin war, dann war es viel eher ein Leben in einem goldenen Käfig. Das Verhältnis zwischen König und Königin war sehr komisch, sehr speziell. Das werden wir auch im Laufe in diesem Buch noch sehen, in dieser Esther-Reihe. Es war auch keine Liebesbeziehung zwischen König und Königin, so wie man sich das vielleicht vorstellt, so wie zwischen einem Ehepaar, hier in dieser Geschichte zumindest. Das war auch schon seltsam. Wir haben es letztes Mal gehört, der König Xerxes feiert 187 Tage eine Party und seine Frau ist nicht dabei. Ich so, hä, wie denn? Also, gar nicht dabei, sagt er, nein, am letzten Tag wird sie geholt. Und interessant ist auch, du konntest als Königin auch nicht einfach zum König kommen. Auch komisch, oder? Wenn zum Beispiel Yasin nicht zu mir kommen dürfte, ich müsste sie rufen. Der König, der muss dich rufen und erst dann darfst du kommen. Und wenn du einfach vor dem König erscheinst, dann bist du tot. Das war dein Todesurteil. Lesen wir auch hier in diesen Stellen, die noch kommen werden. Außer der König streckt dir sein goldenes Zepter entgegen, dann hast du Gnade vor ihm gefunden und dann darfst du lesen, dann darfst du leben, voll komisch. Also irgendwie komisch das Verhältnis, da weiß man auch nicht so, will man Königin werden bei so einem Mann? Und Esther mittendrin. Und Esther befindet sich hier in diesem Auswahlverfahren und tatsächlich, sie sticht heraus unter all den Frauen, und sie wird Königin. Aber die Frage ist doch, wie ist das passiert? Wie konnte Esther Königin werden? Das führt uns zum dritten Punkt. Esthers Weg zur Königin, eine Aneinanderreihung glücklicher Zufälle. Es ist mega interessant zu sehen, wie Esther Königin wird. Und dazu lesen wir ein paar Bibelstellen. Und wir picken uns ein paar Besonderheiten raus. Wir lassen das Kapitel 2 aufgeschlagen und wir lesen erstmal Vers 7. Habe ich vorhin schon gelesen, ich lese ab 7b, ich will nur diesen einen Abschnitt vorlesen. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen. Das sagt uns dieser Text. Diese Jungfrau war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen. Was konnte Esther dafür, dass sie so gut aussah? Gar nichts. Die war gesegnet damit. Sie kann es ja nicht selber beeinflussen, komme ich schön zur Welt oder nicht. Was es angeht, Esther hatte echt Glück, weil sie so gut aussah. Dafür kannte sie ja gar nichts. Wir gehen mal weiter. Kapitel 2, Vers 9. Hier heißt es, und das Mädchen gefiel ihm, also dem König, und sie fand Gunst bei ihm. Und er sorgte dafür, dass sie ihre Reinigungssalben und ihre Verpflegung rasch erhielt. Auch gab er ihr 7 auserlesene Mägde aus dem Haus des Königs. Und er wies ihr samt ihren Mägden den besten Platz im Frauenhaus an. Mega, oder? Sie gefiel ihm. Esther hat den König beeindruckt und sie fand Gunst bei ihm. Und er sorgt dafür, dass sie alles bekommt. Und zwar rasch, heißt es ja, so schnell. Wurde gar nicht lange gefackelt, sie hat alles bekommen, die ganzen Reinigungssalben und alles, was sie braucht. Dann werden ihr sogar 7 Mägde gegeben, 7 Frauen, die sich noch um sie kümmern. Und dazu den besten Platz im Frauenhaus. Hat echt Glück, hey, dass sie den besten Platz bekommen hat. Dann lesen wir weiter, Kapitel 2, Vers 10. Esther aber gab ihr Volk und ihre Herkunft nicht an, denn Mordechai hatte ihr geboten, es nicht zu sagen. Und eigentlich hatte Esther auch hier echt Glück, weil ihr Cousin sie eigentlich ziemlich gut beraten hat. Der sagt, hey Esther, sag nicht, woher du kommst, sag deine Herkunft nicht an. Ich meine, hätte Esther das gemacht, dann könnte das ein großer Fehler sein. Und könnte auch sein, dass sie diese Information einfach aus dem Rennen geschmissen hätte als Königin. Oder als Anwärterin hätte sein können, dass sie herausfliegt. Aber Mordechai, ihr Cousin, hat sie gut beraten. Dann kommt der nächste Vers, Kapitel 2, Vers 15. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichails, des Onkels Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, wünschte sie sich nichts, als was Hegai, der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frauen, ihr riet. Und Esther fand Gnade bei allen, die sie sahen. Esther wünscht sich das, was der Kämmerer des Königs zu ihr sagt. Der Kämmerer ist einer der nächsten Leute zum König und dieser Hegai hat ihr vielleicht noch was ins Ohr geflüstert. Hey, sag das und das zum König, das will der hören. Eigentlich voll unfair, oder? Der Kämmerer war sogar auf ihrer Seite, er hilft ihr sogar und es ist voll unfair. Die hätte doch selber was überlegen können, oder? Nein, der Hegai hilft ihr. Und dem König gefällt es, was sie sagt. Und interessant ist, sie fand Gnade bei allen, die sie sahen. Eine sehr interessante Aussage. Man kann ja sagen, bei Esther lief es einfach, oder? Ey, welche Frau hätte denn sonst Königin werden sollen? Offenbar sehr viel Glück. Alle mögen sie, sie ist toll, toller Charakter. Ja, sonst war es irgendwie, alle finden sie cool. Und dann kommen wir zu Kapitel 2, Vers 17. Das ist der letzte Vers. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen und sie fand Gnade und Gunst vor ihm mehr als alle Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stelle. Und ganz ehrlich, hier muss doch kommen, hier kommt doch das, was kommen muss, wenn man bedenkt, was schon alles passiert ist, wie viel Glück sie bis jetzt hatte. Der König gewann sie lieber als alle anderen Frauen. Da stehen hunderte, vielleicht tausende Frauen und der König pickt sich Esther raus. Was für ein Zufall. Und sie fand Gnade und Gunst bei ihm, mehr als alle anderen Frauen. Und dann der Höhepunkt, er setzt ihr die Krone auf und sie wird Königin. Und ich denke, wenn wir das so lesen, dann könnte man noch sagen, Wahnsinn. Esther hatte einfach total viel Glück in ihrem Leben. Ja, ich meine, sie hat bestimmt auch viel, viel selber gemacht. Ich meine, ihr Aussehen hat ihr voll in die Karten gespielt und vielleicht hat sie noch ihr eigenes Geschick hat auch noch mitgespielt. Glück, gute Beratung von Mordechai und von Hegai. Sie hat es geschafft und unter all den Frauen wird sie Königin. Aber ich denke, wenn wir das so lesen, dann erkennen wir, da passiert doch was ganz anderes. Das war doch kein Glück. Das ist doch mehr als eine Aneinanderreihung glücklicher Zufälle. da hat doch jemand seine Hand im Spiel, dass alles so Esther in die Karten gespielt wird. Ich meine, ganz am Anfang habe ich schon gesagt, unsere Themenreihe heißt der unsichtbare Gast. Und wir sehen hier, wie dieser unsichtbare Gast eingreift. Hier passieren viel zu viele Dinge, als dass wir sagen könnten, was für ein Zufall. Nein, es gehört zu Gottes Plan. Es war der Plan Gottes. Warum entschied sich denn der König für Esther? Weil Gott es wollte. Sprüche 21, Vers 1 sagt es so deutlich, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Gott entscheidet. Es gehört zu seinem Plan, dass Esther Königin wird und all diese scheinbaren glücklichen Zufälle gehören auch zu seinem Plan. Gottes Plan ist hier in diesem Fall eine einfache junge Frau zu einer Königin zu machen, die am Ende die Retterin einer ganzen Nation wird. Das sieht man noch, das kommt erst noch, aber der Plan, der ist noch gar nicht so ganz, nicht ganz klar zu sehen, aber sie wird die Retterin einer ganzen Nation. Hat Esther gewusst, dass sie diese Aufgabe bekommt von Gott? Nein, oder? Hat sie nicht gewusst? Hat sie ganz bestimmt nicht gewusst, aber sie nimmt diesen Plan Gottes für ihr Leben an und Esther lässt sich gebrauchen. Esther geht den Weg, den Gott für sie vorbereitet hat. Und wenn wir das jetzt so in den Gedanken ein bisschen weiter spinnen, dann kommt doch automatisch eine Frage auf, oder? An der kommen wir gar nicht vorbei, oder es sind mehrere Fragen. Hatte der König überhaupt die Möglichkeit, sich für eine andere Frau zu entscheiden? Hatte Esther überhaupt die Wahl, Königin zu werden? Und was ist dann mit mir? Und es führt uns zum vierten und zum letzten Punkt. Esthers Weg zur Königin, eine Marionette in Gottes Händen. Der Werdegang Esthers zur Königin lässt ganz klar erkennen, Gott wollte, dass Esther Königin wird. Aber irgendwie unfair, oder? Vielleicht wollte Esther ja gar nicht. Vielleicht wollte Esther was ganz anderes. Vielleicht wollte Esther damals die Welt sehen, sie wollte auf Reisen gehen, sie wollte Persien erkunden, sie wollte was sehen, vielleicht wollte sie eine Ausbildung machen zur Bäckerin oder sie wollte an die Uni von Persien gehen, um Geschichte zu studieren. Die hatte doch bestimmt auch einen Plan. Aber es konnte sie nicht, weil sie musste Königin werden. Aber ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Ich denke, das Buch Esther, das gibt uns auch eine Antwort darauf. Und zwar, darauf werden wir auch noch kommen im Laufe der Themenreihe. Zur damaligen Zeit gab es einen Mordplan gegen alle Juden in allen 127 Provinzen. Ja, über die Xerxes herrschte. Und um diesen Plan zu vereiteln, wendet sich eben Mordechai an seine Cousine Esther. Und Mordechai sagt in Kapitel 4, Vers 14 folgendes. Er sagt hier zu Esther in Kapitel 4, Vers 14, denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist? Mordechai kommt zu Esther und bittet sie, dass sie sich für ihr Volk einsetzt. Und was er hier sagt, ist, Esther, es wird Rettung kommen. Wir werden gerettet werden. Aber die Frage ist nur, durch wen? Werden wir durch dich gerettet oder eben durch jemand anderes? Esther hat hier ganz klar die Wahl. Esther kann sich entscheiden, trete ich für mein Volk ein oder lasse ich sein? Und Mordechai bringt hier durch das, was er sagt, zwei Dinge in Verbindung, die gar nicht so einfach zu verstehen sind, die mit zusammengehören. Zu einem erwähnt Mordechai die göttliche Führung. Und er erkennt hier was und er sagt, hey Esther, überleg mal, vielleicht bist du genau deswegen Königin geworden. Hier sehen wir die göttliche Führung. Und auf der anderen Seite sehen wir die Entscheidung, die Esther treffen muss. Er sagt, Esther, wir werden gerettet werden, du musst entscheiden. Rettung wird kommen. Er bringt hier beide Dinge zusammen. Und Esther, sie entscheidet sich unter Einsatz ihres eigenen Lebens, sie für ihr Volk einzustehen. Und sie befreit dieses Volk. Esther ist bereit, Gottes Plan zu gehen, auch wenn es sie das Leben kosten würde. Sie gibt alles. Was bedeutet das jetzt für mich? Und was bedeutet das für dich? Relativ einfach, Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben und bevor du dich jetzt verrückt machst und überlegst, was ist denn dieser Plan, den Gott mit mir gehen möchte? Wie sieht Gottes Plan für mein Leben aus? Bin ich noch auf dem richtigen Weg oder nicht? Darum soll es gar nicht gehen. Gott sagt in Jesaja 55, Verse 8 und 9, Folgendes über sich selbst. Hier sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Unfassbar. Gottes Pläne, Gottes Wege, Gottes Gedanken, die sind so hoch, dass wir sie gar nicht begreifen können. Gott sieht viel weiter, als wir es könnten. Gottes Weg zu gehen kann bedeuten, dass du nicht mehr lange lebst. Gottes Weg zu gehen kann aber bedeuten, dass du ein langes und erfülltes Leben hast. Gottes Weg für dich kann bedeuten, dass du eine Familie hast mit Kindern. Gottes Weg zu gehen kann aber auch heißen, dass du alleine bleibst. Gottes Weg zu gehen kann heißen, dass du viel von der Welt siehst oder dass du aus diesem Land gar nicht rauskommst. Gottes Weg für dich könnte sein, dass du später mal einen gut bezahlten Job hast, gerne zur Arbeit gehst. Es kann auch sein, dass Gott dich an einen Platz setzt, wo du wenig zum Leben hast. Und die Frage ist, bist du bereit, Gottes Plan für dein Leben anzunehmen? Zu sagen, Gott, zeig mir, was du mit meinem Leben vorhast. Gebrauche mich doch dort, wo du mich haben möchtest. Braucht Gott dich, um seinen Plan umzusetzen? Sitzt Gott im Himmel und sagt so, oh, hoffentlich geht Michi den Weg, den ich für ihn geplant habe, weil sonst kommt der Plan nicht zustande? Nein, überhaupt nicht. Gott braucht mich nicht. Hilfe kommt von woanders. Wenn ich es nicht mache, dann jemand anders. Und ich denke, so schnell kommen wir auch zu diesem Entschluss und sagen, ja Gott, tatsächlich, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken, Gott. Ich habe was anderes für mein Leben vor. Die Hilfe muss von woanders kommen. Ich gehe deinen Weg nicht. Ich habe mir was ganz anderes für mein Leben vorgestellt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich dieses Thema gar nicht so einfach finde. So dieses Gottesplan, meine Entscheidungen, Gottes Entscheidungen, was kann ich beeinflussen, was nicht. Und dann saß ich so am Schreibtisch und habe mir Gedanken gemacht, weil ich es nicht einfach finde. Und auf einmal kam so ein Gedanke, der hat mir völlig den Druck genommen und der hat für mich völlig den Druck aus diesem Thema genommen. Weil man sich verrückt machen könnte. Ja, was ist Gottes Plan für mein Leben und hin und her? Kann ich überhaupt was beeinflussen? Ein Gedanke. Gibt es einen besseren Weg als den, den der lebendige Gott mit mir gehen möchte? Gibt es überhaupt einen besseren Weg als den, den der lebendige Gott mit mir einschlagen will? Der es gut mit mir meint. der mich erschaffen hat, der bereit war, seinen Sohn für mich zu geben, der unsere Sünden vergeben hat, der den Weg zum Vater geebnet hat, damit ich ewiges Leben haben kann. Gibt es einen besseren Weg als den, dass ich für den lebe, der für mich gestorben ist? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz sicher nicht. Das ist der beste Weg. Das ist der allerbeste Weg, den ich mir vorstellen kann. Denn der, der bereit war, alles für mich zu geben, dessen Weg will ich gehen. Ich stelle mir nicht die Frage, Gott, ist der Weg gut oder nicht? Sag Gott, du hast alles gegeben, ich will deinen Weg gehen. Ich meine, das bezeugen wir doch auch bei der Taufe, oder? Ich muss dann immer wieder an dieses Lied denken, das wir singen. In der Taufe singen wir, ich gebe mein Leben hin an dich, o Herr. Mein ganzes Leben soll von nun an dir gehören. Aber ist es wirklich so? Ich gebe mein Leben hin an dich, o Herr, heißt, mach mit mir, was du willst. Dein Plan soll auch in meinem Leben geschehen und nicht mein eigener Plan. Und ich denke, der Schlüssel, um bereit zu sein, meine eigenen Pläne unter Gottes Pläne zu stellen, ist Gott zu vertrauen. Das ist doch der Schlüssel, zu vertrauen, dass sein Weg der richtige für mein Leben ist. Zu vertrauen, dass er mich niemals verlässt. Zu vertrauen, dass er da ist, auch wenn es schwer ist, zu vertrauen, dass Gott keine Fehler macht. Ich muss euch ehrlich sagen, Zeit meines Glaubens, da kann ich mich nicht erinnern, dass mal jemand zu mir gesagt hat, hey, Gottes Plan für mein Leben war schlecht. War richtig schlecht. Vielmehr, und das hat mich so geprägt über all die Jahre, haben gläubige Menschen im Leid sagen können, hey, Gott macht keine Fehler. Gottes Wege für mich sind gut. Gottes Pläne sind sehr gut für mich, auch wenn ich sie nicht verstehe. Ich muss es nicht begreifen. Und vielleicht hast auch du Pläne in deinem Leben, die du nicht loslassen kannst, wo du merkst, da hängst du dran, die bedeuten dir alles. Vielleicht hast du sogar Angst, den Weg Gottes zu gehen, weil du vielleicht Angst hast, dass er dir was gibt, was du gar nicht schaffen könntest. Aber eine Frage, mit der ich auch abschließen möchte, wie sollen wir lernen, Gott zu vertrauen, wenn wir nicht erkennen, dass Gottes Wege die richtigen für uns sind? Wie soll ich denn lernen, Gott zu vertrauen, wenn ich nicht erkenne, dass Gottes Wege die richtigen für mich sind? Damit möchte ich auch ganz gerne schließen und möchte mit euch noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Jeder, der beten möchte, darf es tun. Und ich mache dann den Abschluss. Ja, Herr, wir sehen nur das, was wir vor Augen haben, aber du siehst viel weiter. Und du hast einen Plan mit uns. Und Herr, du siehst, wie oft wir eigene Pläne haben und diese Pläne vielleicht manchmal gegeneinander kämpfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns einfach dahin bringst, auf die Knie bringst, Herr, dass wir sagen können, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Lass uns bereit sein, Herr, unsere Pläne dein zu unterordnen, dass wir bereit sind, auf dein Reden zu hören, bereit sind, sie dir zu gehorchen. Herr, es gibt keinen besseren Weg, den wir einschlagen können, als den mit dir. Danke, dass du mit jedem von uns was vorhast. Gebrauche jeden dort, wo du ihn haben möchtest, und lass uns dir gehorsam folgen. Amen.